Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer. Die Beiträge für die heutige Sendung habe ich aufgezeichnet und vorproduziert. Im ersten Teil geht es um alternative Medien. Welche gibt es? Welche kann man nutzen? Und ich habe mich hier konzentriert auf die Nachdenkseiten und dazu einen Gesprächspartner gefunden, der sich damit auskennt. Im zweiten Teil haben dann die Texthäkchen das Wort, denn die haben in dieser Corona-Zeit eine neue Variante gefunden, sich an ihre Leserinnen und Leser zu wenden. Wie sie das tun, welche Ideen sie da entwickeln, das verraten uns Carlotta und Nika. Am 8. Mai 1945 war die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten in Europa beendet. Die alliierten Streitkräfte der USA, Großbritanniens, Frankreichs und vor allem der Sowjetunion hatten Nazi-Deutschland unter großen Opfern militärisch besiegt. Nun war Schluss auch mit Durchhalteparolen, Endsiegpropaganda und Heldendarstellungen. In diesem Beitrag möchte ich eine Seite des Krieges beleuchten, die vor 75 Jahren auch zu Ende ging. Die Lebensgefahr am Radio. Ja, richtig gehört. Radio hören war in Nazi-Deutschland lebensgefährlich, wenn man Feindsender hörte. Die Nazis hatten das Radio für sich als wesentliches Propagandainstrument entdeckt. Ein einfaches Radiogerät, der sogenannte Volksempfänger, auch Goebbels-Schnauze genannt, war für 35 Reichsmark zu erwerben. Mit ihm konnte vor allem der Deutschlandsender im ganzen Deutschen Reich gehört werden. Propagandaminister Goebbels hatte drakonische Strafen bis hin zur Todesstrafe für diejenigen angekündigt, die Feindsender empfingen. Vor allem das deutsche Programm der BBC war den Nazis ein Dorn im Auge. So meldete sich die BBC.
Hier ist England. Hier ist England. Zunächst die Nachrichten in Schlagzeilen.
Im März 1941 wendete sich zum Beispiel Thomas Mann an seine Landsleute. Solange Hitler und sein Brandstifterregime bestehen, werdet ihr keinen Frieden haben unter keinen Umständen, sagte er über die BBC. Thomas Mann war der einzige deutsche Emigrant, der frei über die BBC sprechen durfte. Zwischen 1940 und 1945 nahm er insgesamt 58 Sendungen in Los Angeles auf, wo er wohnte. Andere Emigranten arbeiteten als Sprecher, Übersetzer oder Interpreten. Etwa die Schauspielerin Lucy Mannheim, die 1933 nach London geflüchtet war. Sie sang Schlager wie Lili Marleen mit neuen satirischen Texten. Der Journalist Hans Sarkowitz vom Hessischen Rundfunk hatte dieses interessante Stück Radiogeschichte in einem Feature als Hör-CD herausgegeben. Der Rundfunk im Widerstand gegen Hitler. Aus diesem Feature hören wir jetzt einige kurze Ausschnitte. Ich habe sie entnommen den Schallwelten von der Ausgabe 2016-17.
Geheime Sender. Dieses Feature, herausgegeben von Hans Sarkowitz, beschreibt Rundfunkgeschichte, wie sie spannender nicht sein könnte. Rundfunk im Widerstand gegen Hitler. Von Geisterstimmen zu Geheimsendern, von Grußsendungen mit deutschen Kriegsgefangenen zu Reden, Liedern, Hörspielen und Kabarettsendungen. Erstmals ist hier zu hören, mit welchem Mut, aber auch Unterhaltungswert viele Schriftsteller, Künstler und auch ihre Hörer Widerstand leisteten. Im folgenden Zusammenschnitt kommen unter anderem Thomas Mann und Friedelind Wagner zu Wort. Produziert vom Hessischen Rundfunk.
Deutsche Hörer, zum ersten Mal jährt sich der Tag der Zerstörung von Coventry durch Görings Flieger, einer der schauderhaftesten Leistungen, mit denen Hitler Deutschland die Welt belehrte, was der totale Krieg ist und wie man sich in ihm aufführt.
Mein Großvater ist tot und kann dem Missbrauch nicht wehren. Aber ich, seine Enkelin, spreche in seinem Geiste und Sinn, wenn ich ihnen sage: Sentas reine Liebe, die den irrenden Holländer erlöst, Lohengrins lichte Figur und das christliche Duldertum Parsifals stammen aus Landschaften, in die kein Nazi je seine Militärstiefel setzt.
Deutscher Kurzwellensender Atlantik auf 31, 41 und 49 Meter. Wir beginnen unseren durchlaufenden Funkdienst. Wir senden ohne Unterbrechung bis morgen früh um 8 Uhr. Wir spielen Tanzmusik und zwischendurch bringen wir die neuesten Meldungen von den Fronten, aus der Heimat und aus aller Welt. Von 20 Uhr bis 8 Uhr sind wir täglich angeschlossen an den Soldatensender West auf 251, 304, 410 und 492 Meter.
Achtung, wir übermitteln jetzt eine wichtige Anweisung für U-Boot-Fahrer auf See, die Schluss machen und sich dem Feind ergeben wollen.
Haben sich an der Ostfront und im Mittelmeerraum in unentwegten, oft unter starker Feindeinwirkung stehenden Einsätzen wieder hervorragend bewährt und vielfach zu entscheidenden Kampfhandlungen beigetragen. Das war der Wehrmachtsbericht. 20 Uhr und 18 Minuten. Der Nachrichtendienst ist
mit der Schnauze haben wir längst gesiegt. Mit der Schnauze haben wir die Russen schon längst vernichtet. Den Nazi Lügnern glaubt niemand mehr.
Wer in Deutschland sein Radio auf die Frequenz der BBC oder anderer Auslandssender einstellte, begab sich in Gefahr. Am 1. September 1939, an dem Tag, als die deutsche Wehrmacht in Polen einmarschierte, war auch ein generelles Abhörverbot ausländischer Sender erlassen worden. Die Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen. Und darin hieß es: Jedes Wort, das der Gegner herübersendet, ist selbstverständlich verlogen und dazu bestimmt, dem deutschen Volk Schaden zuzufügen. Trotzdem erreichte die BBC schon in der ersten Kriegsphase 1 Million Zuhörer in Deutschland, wie selbst die Gestapo einschätzte. Bei Kriegsende nach unterschiedlichen Schätzungen bis zu 10 Millionen, trotz aller Strafandrohungen. Am 17. September 1941 verzeichnet eine Chronik ein erstes Todesurteil für das unerlaubte Abhören von Feindsendern als Strafe für einen Mann, der seiner Frau von dem Inhalt einer ausländischen Radiosendung erzählt hatte. Auch in Thüringen gab es derartige Verurteilungen. So erließ die Gestapo in Weimar im Juli 1941 Haftbefehle gegen 3 Bürger aus Ruhla, Waltershausen und Görlitz, weil sie ausländische Rundfunksendungen abgehört und weitererzählt hatten. Im nächsten Beitrag erfahren Sie mehr über die sogenannten Feindsender.
Radio Frei Stadtgespräch.
Welche Feindsender gab es? Hier spricht der Sender der Deutschen Freiheitspartei. Mit diesen Worten meldete sich zwischen Januar und April 1938 der Sender der Deutschen Freiheitspartei von Bord des unter britischer Flagge laufenden Fischkutters Faithful Friend im Ärmelkanal. Weitere Sender waren Gustav Siegfried I, der erfolgreichste, weil meistgehörte britische Geheimsender, geleitet von Sefton Delmer, sendete vom Mai 1941 bis November 1943. Der deutsche Kurzwellensender Atlantik, ebenfalls ein britischer Geheimsender, sendete von Februar 1943 bis Mai 1945 und wandte sich vor allem an deutsche U-Boot-Besatzungen. Der Soldatensender Calais. Der Geheimsender war am 24. Oktober 1943 gegründet worden. Radio Luxemburg sendete nach der Befreiung Luxemburgs seit September 1944 als offizielles Sprachrohr des alliierten Hauptquartiers. Radio Moskau, offizielles Sprachrohr der UdSSR seit 1929 in deutscher Sprache. Die wöchentliche Sendezeit betrug etwa 76 Stunden. Im Gegensatz zur BBC schrieben deutsche Mitarbeiter im Wesentlichen die deutschen Programme. Senderfreies Deutschland. Der Sender des Nationalkomitee Freies Deutschland sendete vom Juli 1943 bis September 1945 von Moskau aus. Außenstellen in den Kriegsgefangenenlagern Lumjovo und Krasnogorsk. Programme aus Kommentaren, Nachrichten, Aufrufen, aber auch kulturellen Beiträgen, Musiksendungen, Gottesdiensten sowie Grußsendungen der Kriegsgefangenen waren Bestandteil des Programms. Aus dem Deutschen Rundfunkarchiv füge ich noch zwei Beiträge der BBC mit an. Frau Wernicke, eine satirische Sendung der BBC, in der Annemarie Hase als typische Berliner Hausfrau über Alltagsprobleme monologisierte. Die wöchentlichen Sendungen sollten den Hörern vermitteln, dass man in England wusste, wie es um das Nazi-Regime steht und was die Hörer in Deutschland bewegte.
Nur aber los, meine Damen, nun machen Sie mal ein bisschen Dalli. Einstechen, umschlagen, durchziehen, abstippen, wie wir gesagt haben, als wir noch im Flügelkleide gingen. Fix, fix, Kinder, sonst geht das Jahr zu Ende und wir sitzen da mit unserem Pulswärmer und wissen nicht wozu. Denn für dies Jahr hat er uns doch das Ende von der ganzen Sieherei versprochen. Und an Führerwort ist bekanntlich nicht zu tippen. Also mal rinnende Kartoffeln, wo wir nicht haben. Oder rinnende Wolle, wo wir auch nicht haben. Nee, da will ich nichts von wissen, Kinder. Nee, das Radio dreh ich nicht an. Nee, nichts zu machen. Wie leicht drehst du da ein bisschen zu weit und hast du nicht gesehen, bist ein Volksschädling. Aber wat denn? Ihr wisst doch, unser guter kleiner Doktor hat das doch nicht gerne. Nun sag doch bloß nicht so eine Sachen. Was für die Engländer erlaubt ist, kann uns auch nicht schaden. Der Doktor hat es uns doch auseinandergepolkt, warum es denen nicht tut, wenn sie die ausländischen Sender hören. Weil sie nämlich national geeint sind. Wir haben ein Reich, ein Volk, ein Führer, aber das genügt eben nicht für die nationale Einheit. Da verlasst ihr nur auf den Jöbels. Der weiß das besser. Ich sage, solange wir nicht ganz geeint sind, dürfen wir nicht hören, weil wir nicht geeinigt sind. Und wenn wir mal geeinigt sind, dann brauchen wir nicht hören, weil wir uns denn ja einig sind. Ist doch klar wie Kloßbrühe, wa? Ich sage euch, Kinder, jippert bloß nicht so nach dem Londoner Rundfunk. Was habt ihr denn schon von, wenn er immerfort hört, wie viele wieder in Norwegen erschossen, in Prag aufgehängt und in Frankreich ingelocht worden sind? Was ist denn schon dabei, wenn sie jeden Tag einen Haufen Leute umbringen, die nicht dafür können? Geiseln heißt das in der Sprache von totalen Krieg. Und ich erinnere mir dunkel, dass wir in der Schule was gehört haben darüber von den Hunden. Weißt du noch, Grete? Was, da findest du was bei? Na, macht aber bloß keinen Fleck. Hast wohl ganz vergessen, dass wir mittendrin sind, eine neue Kultur über das geeinte Europa zu verhängen. Wem das nicht passt, der wird eben umgelegt. Ich kann bloß sagen, es lohnt sich ja nicht, das hinhören. Stellen Sie sich doch bloß vor, Frau Nachbarn, Ihr Otto wäre bei der Marine und Sie hätten schon eine ganze Zeit lang kein Sterbenswörtchen gehört von ihm und Sie denken schon das Schlimmste und eines Tages kriegen Sie aus dem Londoner Rundfunk die gute Nachricht, das Allerschlimmste zu hören. Frau Vosswinkel in Berlin, Frankfurter Allee. Frau Vosswinkel, ihr Sohn Otto, Matrosengefreiter, ist Kriegsgefangener. Nee, Kinder. Ich lasse mir bei euch nicht die Würmer aus der Nase ziehen. Ich werde mir hüten und euch sagen, was ihr sonst noch hören könnt. Wenn einer glaubt, er hat seine Ohren zu hören, dann ist er ein Volksschädling. Und in doppelter und dreifacher Volksschädling, wenn er denkt, er hat Ohren, um zu sehen und einen Mund, um zu sprechen. Der ideale Volksgenosse ist taub, blind und stumm. Auf Wiederhören.
Ebenfalls aus dem Deutschen Rundfunkarchiv ist ein Bericht über die Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen.
Hier spricht Anita Lasker, eine deutsche Jüdin. Ich befinde mich mit meiner Schwester seit 3 Jahren in Haft. Ich bin politischer Häftling. Ich habe französischen Kriegsgefangenen über die Grenze verholfen. Zuerst wurden wir ins Gefängnis eingesperrt. Meine Schwester wurde zu 3,5 Jahren Zuchthaus, ich zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 1,5 Jahren brachte man uns beide in das furchtbarste Konzentrationslager, Auschwitz. Ich möchte zuerst ein paar Worte über Auschwitz sagen. Die Auschwitzer Häftlinge, die wenigen, die geblieben sind, fürchten alle, dass die Welt nicht glauben wird, was dort geschehen ist. Dort hat man lebendige, gesunde Menschen lebend ins Feuer geworfen. Meine Baracke war ungefähr 20 Meter von dem Kamin, von einem der 5 Kamine, die sich dort befanden, entfernt. Ich habe alles mit eigenen Augen mit angesehen. Es stand ein Arzt und ein Kommandant bei Ankunft der Transporte an der Rampe und vor unseren Augen wurde sortiert. Das heißt, man fragt das Alter und den Gesundheitszustand. Die unwissenden Ankömmlinge pflegen irgendwelche Leiden anzugeben und unterschreiben damit ihr Todesurteil. Besonders hat man es auf Kinder und Alte abgesehen. Rechts, links, rechts, links. Rechts ist zum Leben, links ist zum Kamin. In der Nacht brannte das Feuer bis zum Himmel. Kinder hat man lebendig hineingeworfen und aus Menschlichkeit pflegte man die anderen zu vergasen, das heißt zu betäuben. Wenn aber zu viel Arbeit war, pflegte man alle lebendig zu verbrennen. Die Schreie hörten wir bis in unsere Baracke. Dazu wurde immer Musik gemacht. Ich selbst befand mich in der Musikkapelle. Zu den furchtbarsten Dingen wurde Musik gemacht. Besondere Verdienste in Auschwitz um die Juden haben sich Maria Mandel, Margot Drechsel und der Kommandant Kramer, der auch in Bergen-Belsen Lagerkommandant war, erworben. Nach 1 Jahr Aufenthalt in Auschwitz, meine Schwester und ich waren sehr krank und sind nur mit Mühe dem Tode entronnen, wurden wir nach Bergen-Belsen geschickt. Bergen-Belsen, was jetzt als das furchtbarste Konzentrationslager bezeichnet wird. Und es reicht bei weitem nicht an Auschwitz heran. In Bergen-Belsen gibt es keinen Kamin. Das heißt, das Elend wird nicht verbrannt, so wie es in Auschwitz war. Hier haben die Leute gehungert. Hier war Typhus, hier war Schmutz, Läuse, keine Hygiene, keine Ambulanz, keine Medikamente. 14 Tage blieben wir ohne Brot. Verpflegung war Rüben mit Wasser, ohne Salz. Endlich am 15. kam die Befreiung, auf die wir 3 Jahre lang gehofft haben. Noch können wir es nicht begreifen, noch glauben wir zu träumen. Wir sehen die Engländer durch das Lager fahren, Menschen, die uns nichts Böses wollen, Menschen, die uns helfen wollen. Wir können es nicht begreifen. Man hat Wasser gebracht, Wasser. 3 Wochen waren wir ohne Wasser, die Menschen sind verdurstet. Heute früh ist noch eine Kameradin von mir gestorben, angesichts der Befreiung. Meine Eltern sind auch dabei kaputt gegangen. Aber wir blicken jetzt vorwärts. Wir sind voller Hoffnung, voll neuen Mutes. Wir sind befreit. Hoffentlich werden wir doch noch irgendwelche Verwandte wiedersehen.
Radio Frei Stadtgespräch.
Wie sah es in Erfurt am Ende des Zweiten Weltkrieges aus? Die Informationen habe ich der Geschichte der Stadt Erfurt entnommen. Die Stadt bot ein trostloses Bild, heißt es darin. Die Arbeit in den Erfurter Betrieben war fast ganz zum Erliegen gekommen. 40 Industriegebäude waren vollständig, 62 schwer und über 300 leicht zerstört. Das Gas- und Wasserwerk sowie das Elektrizitätswerk waren teilweise oder vollständig lahmgelegt. Alle Verkehrsmittel ruhten und sämtliche Verkaufsstellen waren geschlossen. 9.110 Gebäude waren durch Bomben oder durch Artilleriegeschosse der amerikanischen Armee noch kurz vor Kriegsende schwer beschädigt oder zerstört worden. 8.250 Wohnungen waren nicht mehr bewohnbar. Die durch die Kriegseinwirkung entstandenen Gebäudeschäden in der Stadt betrugen
85,5 Millionen Reichsmark. 5000 Erfurter Männer kehrten nicht von den Schlachtfeldern Europas zurück. Viele andere nur als Krüppel. Dem Bomben- und Granatenhagel waren 1392 Greise, Frauen und Kinder zum Opfer gefallen. Mitte April 1945 lebten 37.430 Kriegsevakuierte und Flüchtlinge in der Stadt. Aber noch längst nicht war der Faschismus beseitigt. Am 19. Mai schrieb der ehemalige Buchenwald-Häftling Richard Eiermann an den Kommandanten der alliierten Militärregierung in Erfurt: Nach Erfurt zurückgekehrt, müssen wir feststellen, dass die Nationalsozialisten noch nicht aus dem öffentlichen Leben verschwunden sind.
Radio Frei Stadtgespräch.
Was passierte am 8. Mai 1945 in Erfurt? Erfurt war seit dem 12. April 1945 unter amerikanischer Besatzung. Wie und wann die Erfurter Bürger die Nachricht von der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai erfahren haben, ist gar nicht so sicher. Offizielle Dokumente gab es nicht und die amerikanische Besatzung war nicht an der Übermittlung von Nachrichten interessiert. Außerdem mussten, wie in allen Besatzungszonen, Fotoapparate, Ferngläser und Rundfunkempfänger an die Besatzungsmacht abgeliefert werden, sodass auch der Zugang zu Rundfunkmeldungen unterbunden war.
Radio Frei Stadtgespräch.
Was passiert heute in Erfurt? Am 8. Mai wird in der Johannesstraße am Gebäude der ehemaligen Druckerei Fortschritt eine Gedenktafel enthüllt. Sie erinnert an das Eintreffen der Amerikaner, das ein Erfurter Bürger unter Lebensgefahr fotografiert hatte. Weiterhin gibt es eine Fotoausstellung am Erfurter Hauptbahnhof, die ebenfalls am 8. Mai eröffnet wird. Erfurt, der Neubeginn, ist der Titel dieser Ausstellung.
Radio Frei Stadtgespräch.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.